She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Komm, Finzi, fang du mal an, wenn du schon vergessen
hast. Ich
fange
nicht an. Nein. Nicht.
Du musst keine Begrüßung machen. Du musst sagen, hey, Skifahren. Los geht's.
Nein. Nee.
Test, Test, Test. Funktioniert noch.
Sehr gut, läuft. So, wie war das? Test, Test. Hallo. Hallo, mein Name ist Moritz Batscheider, She Happens. Mir zugeschaltet. Corinna Horn. Jetzt musst du Hallo sagen.
Hallo.
Und Vinzenz Geiger.
Ich habe kein Mikro dabei. Anfängerfehler. Mich verkalkuliert.
Ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Motivation, um loszulegen.
Ja, eigentlich schon. Aber die kommt jetzt gleich, sobald das rote Lämpchen geht, dann geht es los. Jetzt mache ich mal hier das Programm auf. Fuck. Hat irgendjemand von euch seit April mal in dieses Programm reingeschaut?
Nö.
Ich nicht.
Dann läuft immer noch die Aufnahmesession. Dann läuft immer noch die Aufnahmesession von der letzten Weihnachtsfolge. Sebi, sitzt du immer noch im Kleiderschrank?
Leute.
Sebi, Leute. Geht's dir gut?
Was geht? Ja, nein, nein,
eigentlich. Scheiße. Sag mal, ihr wart doch zwei eigentlich.
Ja, Cornel hat jetzt seinen eigenen Podcast. Cornel ist weg.
Okay, aber du hast durchgehalten.
Ja, so wie man halt in so einem Schrank lebt. Also
wie Harry Potter.
Wie Harry Potter. Ja, einsam, alleine, dunkel. Ach Mensch, jetzt seid ihr ja wieder da. Schön.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
So, Sebi, gut, dass wir da beieinander sind. Du hast hoffentlich Empfang, da wo du bist, für Funk und Fernsehen oder zumindest Internet. Es ging schon wieder los. Sölden. Rekordkulisse in Sölden. Was macht das mit dir?
Ja, wie jedes Jahr bin ich nicht vor Ort, sondern selber am Trainieren und schaue dann wie so ein Knecht in der Gondel irgendwie am Handy livestreamen, bisschen Riesenslalom neben Training und einen zweiten Durchgang kann ich dann im Hotel im Fernseher schauen. Und ja, Traumwetter. Erstens mal habe ich selber ein geiles Training gehabt, die beiden Tage, Samstag und Sonntag. Und ja, dann haben die Deutschen auch noch echt gut abgeliefert, muss ich sagen. Hirsche ist zurück. Lukas Braten ist zurück. Es gibt eine Wildcard. Sie ist da. Und ja, es war Traumwetter, Traumkulisse, abartig geile Rennen. Und ich glaube, wir haben alle wieder Bock auf Wintersport, oder?
Sehr gut. Sebi hat das Inhaltsverzeichnis der Folge vorgetragen.
Ja, ich lieb's ja, wie du gleich zu Beginn alle Themen rausgehauen hast, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, dann bleiben die Leute aber dran, weil die denken sich so, ja, das will ich hören, das will ich hören, passt. Und wer dann nicht mehr weiterhören will nach Punkt 1 oder 2, ja, der schaltet halt ab, aber dann sind es halt einfach Opfer. So. Man darf ja auch mal wirklich offensiv reingehen in die neue Saison. Bleibt dran.
Hast du zu viel von Cornels Podcast gehört? Na gut, aber nein, du hast natürlich vollkommen recht, all diese Punkte anzusprechen und die lohnen sich ja auch alle, besprochen zu werden. Komm, jetzt haben wir dich schon so lange hier sitzen lassen. Über was willst du gerne als Erstes sprechen?
Lass mit dem Linus anfangen. Linus letztes Jahr so eine geile Saison abgeliefert und jetzt auch im Riesensalon da. Sehr überraschend. Ja, ich weiß, dass er gut Riesen fahren kann. Er wusste es auch, hat er, glaube ich, aber ein bisschen so, ja, eine Ungewissheit, glaube ich, weil er im Training nicht so schnell war, aber dann im Rennen, die alte Rennsau hat abgeliefert, auch Weltcup-Punkte gemacht. Stockinger Jonas, mein Markenkollege, mit dem ich mir einen Serviceman teile, hat auch abgeliefert. Freut mich sehr, auch weil es ein junger Athlet ist. Und das immer gut ist, wenn von unten was nachkommt, auch im deutschen Skisport. Dann, ja, ich glaube, Einschaltquoten zum Hirscherstart. Die werden wahrscheinlich immens gewesen sein, weil das war witzig zu beobachten. Ich war im Pitztal drüben und ist ja Luftlinie nicht so weit entfernt. Und hat dann auch wirklich kurz Pause gemacht, als der Hirscher gefahren ist, Handy rausgeholt am Hang, also wirklich mitten auf der Piste. Und habe mich dann so 10, 20 Sekunden, bevor der gefahren ist, umgeschaut. Und so alle Trainingsläufe von allen Kids, Jugendlichen, die da waren, war Start, Stopp. Und es waren immer so Trauben und Rudelbildungen, die in ein Handy reingeklotzt haben, um Marcel anzuschauen. Das war extrem witzig. Neben uns sind die Koreaner gefahren. Die haben auch am Start sich versammelt, haben reingeklotzt in die Kiste, haben sich angeschaut. Weiter drüben waren noch so, ich glaube, Ami-Kids waren das. Wir haben auch reingeschaut und im ganzen Hang hat man so gesehen, so ja, hey, the king is back. Und ja, jeden hat es interessiert. Echt geile Sache.
Ja, das fand ich, würde mich auch interessieren, wie die Einschaltquoten dann waren. So, in Österreich war das ja ein Pflichttermin. Also es war wichtiger wie jedes andere Event im Fernsehen.
Ich habe nur gelesen, dass es im ORF wohl, die haben das gleich kundgetan, also die haben wohl relativ schnell die Millionen geknackt in Österreich, also in absoluten Zahlen, was insofern außergewöhnlich ist, weil die letzten Jahre waren es wohl ja eher so 500 bis 700.000. Also scheint sich wohl auch bemerkbar zu gemacht haben. Der ORF, findest du, hast glaube ich auch ORF geschaut, hat aber auch ein wahnsinniges Spektakel daraus gemacht.
Ja, es war genial. Also ich habe Samstag auch schon geschaut, aber gestern habe ich es mir dann Vorbericht, Nachbericht, habe ich mir alles gegönnt. Sogar das Interview mit Marcel Hirschers Skischuhbauer, Skischuh-Servicemann. Das sagt alles.
Kurze Frage, hast du den Namen gemerkt? War das der Hubert?
Das kann sein, ja.
Ja, Hubert war mal beim DSV auch angestellt, bevor ihn Van Dier sozusagen weggeschnappt hat. Wir wissen, glaube ich, alle, wie das passiert ist. So mit so einem Koffer, wo ja ein bisschen was drin war. Hubert, sehr, sehr guter Mann. Ich habe über Discovery Plus das Ganze verfolgt, weil ich sonst gar nichts gesehen hätte. Hab dann bloß noch eine kurze Aufnahme gesehen, eben wie Hubert mit einem Eisspray Marcel noch die Skischuhschalen kalt gefreezed hat, bevor er gestartet ist. Auch sehr witzig, habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Auch was Neues. Aber ja, sonst gräbt man sich halt immer ein. Ich meine, es war aber super warm, von dem her sicherlich ja keine schlechte Sache, aber für Marcel ist Aufgang, hat sich qualifiziert.
Und das Witzige war am ORF, dass halt das erste österreichische Fernsehen wirklich durchgehend ihn gezeigt hat. Den Neuholländer. Aber ja, das Erde wem Erde gebührt. Also
ja,
mich hat es schon interessiert, also ich wollte auch nichts anderes sehen.
Ja, aber trotzdem schade, ich meine, es waren 8 Österreicher am Start oder die haben vielleicht nicht ganz so performt wie sonst immer. Ich glaube, es haben sich nur 2 qualifiziert für den zweiten Durchgang. Ja, aber es war ja von vornherein klar, dass der Fokus auf dem Marcel liegt und auf dem Lukas Braten. Das war jedem bewusst. Ich meine, es gab sogar noch im Vorhinein so, ÖSV hat sich, glaube ich, ein bisschen aufgeregt, was man so gehört hat, dass auf dem Werbeplakat für Sölden zum einen Franziska Gritsch drauf ist, die Sölden als Sponsor auch hat und sich aber vom ÖSV separiert hat mit ihrem Lebensgefährten und Trainer, ein Privatteam gemacht hat und Lukas Braten über das Red Bull Sponsoring, weil Red Bull und Sölden was miteinander zu tun hat. Die waren beide auf dem Plakat und kein Österreicher. Fand ich auch ein bisschen witzig, aber gutes Marketing halt.
Sagt aber auch viel über Österreich aus, wenn du keine Österreicherin mehr bist, weil du im Privatteam fährst.
Ja, wurde drüber geredet und wie wir wissen halt, egal welche Presse, ist gute Presse, gell?
Sebi, hast du Marcel hier schon mal beim Training gesehen, die letzten Wochen?
Ja, beim Rennen, also ich war in Sölden, als das offizielle Rennhangtraining noch war, aber ich habe jetzt da auch explizit nicht zuschauen können, weil ich habe im oberen Teil vom Rettenbach-Gletscher trainiert, während alle auf dem Weltcuphang unterwegs waren. Die waren aufgeteilt in 4 Läufe, glaube ich, über 2 Tage. Und da hat man ein bisschen was gesehen, aber so wirklich live gesehen habe ich nicht. Nee.
Aber was sagst du, nachdem du ihn dann zumindest auf dem Handy hast fahren sehen am Sonntag?
Ja, krasse Leistung. Also wie gesagt, dass man nach so vielen Tagen weg, wobei das natürlich auch vom TV ein bisschen so hochgepusht worden ist, so richtig weg war er dann doch nicht, weil er für Van Dier viele Testfahrten gemacht hat auf der Reiteralm. Wie viel es dann wirklich waren, das weiß man nicht, aber es ist schon so, dass das Material sich weiterentwickelt hat, sich verändert hat. Er natürlich auch ein anderes Material hatte, wie er damals gefahren ist. Da war er auf Atomic, jetzt seine eigenen Ski. Also es sind schon viele Faktoren, die sehr, sehr schwierig zum Kalkulieren waren, aber wie gesagt, wenn es jemand schafft, dann der Marcel. Und was man aber auch vielleicht im Nachhinein noch sagen kann, ist, es war ja sehr knapp, er hat sich als 28. qualifiziert. Ohne der Wildcard wäre das Unterfangen massiv viel schwieriger gewesen. Massiv viel, weil die Vorbereitung, so wie mir alle Nationen, die hatten, die war jetzt so lala von der Vorbereitung, weil es extrem warm war. Und sind auch viele Rennen ausgefallen, wo der Marcel sich ja erstmal hätte FIS-Punkte fahren müssen, um sich dafür zu qualifizieren, beziehungsweise um eine gute Startnummer zu haben. Also unterm Strich weiß man nicht, welche Startnummer er gehabt hätte und ob er sich überhaupt qualifiziert hätte. Er ist deshalb ist schon der Wildcard geschuldet, dass er es geschafft hat. Nichtsdestotrotz, du musst dich auch erstmal qualifizieren. Es haben sich, ich habe nachgeschaut, glaube ich, 7 oder 8 Athleten außerhalb den Top 30 qualifiziert, was für Sölden eine sehr hohe Quote ist, weil meistens sind es, glaube ich, nur 4 oder 5, die es außerhalb der Top 30 schaffen. Also ist ein extrem schwieriges Rennen. Und ja, der Marcel war halt einer von denen. Das zeigt seine Klasse.
Was ich nochmal kurz erwähnen muss, finde ich, der Jonas Stockinger war im ersten Lauf schneller wie Hirscher und Braten. Und hatte ja eine ähnliche Nummer, oder sogar eine spätere.
Der hatte noch eine spätere, ja.
39, ja.
Also vorm Braten, aber ja. nach dem Hirscher, ja. Ja, der Sto, das können wir vielleicht zum nächsten Thema kommen. Mein Teamkollege, der jetzt auch mit lange Skischuh fährt, weil Völkig das freigegeben hat. Im gleichen Zug hat aber auch unser Bindungsausrüster Marker mehr oder weniger die Tore geöffnet, um anderen Skimarken die Markerbindung freizugeben oder zum Verkauf anzubieten. Ich weiß nicht, was da die Deals sind im Hintergrund. Aber die Markerbindung haben wir jetzt vereinzelt viel gesehen auf anderen Marken als nur auf Nordica und Völkel.
Ist die so viel besser oder?
Wie gesagt, ich weiß von den einzelnen Tests nicht. Ich weiß aber, dass Fischer die Markerbindung oder Zugang zur Markerbindung hat und ich weiß, dass Rossignol Zugang zur Markerbindung hat und Van Dier hat ebenfalls die Markerbindung. Aber das war von Anfang an der Deal schon, dass Van Dier die von Anfang an hatte. Wie das meist kommt immer aufs Skimodell drauf an und auf die Skimarke, klar, und wie der Skifahrer dann auch fährt. Ich müsste jetzt zum Beispiel Linus auch fragen, mit welcher Bindung er gefahren ist. Sieht man ja immer relativ schlecht, wenn man das nicht ganz so einfängt im TV-Bild. Das sind dann so Insider-Informationen. Aber jetzt beim Sto weiß ich es halt, dass er mit einem lange Skischuh auch gefahren ist. Und ja, das war bei uns Völkelathleten so die Entscheidung. Das, was man im ersten Rennen fährt, muss man die ganze restliche Saison fahren. Und ja, ich aktuell selber fahre auch den lange Skischuh im Training. Und so wie es ausschaut, auch ziemlich sicher dann im Rennen.
Aber Sebi, um nochmal auf das Comeback von Marcel Hirscher zurückzukommen, weil mich deine Meinung dazu schon sehr interessiert, zu dieser Wildcard-Regelung. Also viele sagen ja, die Wildcard wurde eigentlich nur für ihn eingeführt. Viele Athleten haben sich auch über die Art und Weise beschwert, wie die FIS eben diese Regelung eingeführt hat. Die besagt ja, dass Athleten, die mindestens zwei Jahre keine Rennen mehr gefahren sind, aber in ihrer Karriere davor sehr erfolgreich waren, also einen Olympiasieg hatten, WM-Gold gewonnen haben oder einen Gesamtweltcup-Sieg oder eine kleine Kugel gewonnen haben, dass sie eben für eine Saison eine Starterlaubnis beantragen können. Wie blickst du auf diese Regelung? Was ist da deine Meinung zu?
Ja, im Endeffekt ist es von der FIS eine gewollte Regel, um mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Marcel spielt es halt dann dementsprechend in die Karten, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ohne der Wildcard bin mir ziemlich sicher, dass in dem Szenario er sich wahrscheinlich nicht qualifiziert hätte für einen ersten Durchgang. Und jetzt hat er es halt geschafft und hat sich da vorne reingeschoben, ist nach den 450-Punkte-Fahrern gekommen und ja, hat unterm Strich auch alle anderen, die sich auf normalem Weg die FIS-Punkte erkämpft haben, eine Startnummer weggenommen. Also wie viel es dann ausmacht für andere Athleten, das ist halt dann dahingestellt, aber es ist halt den Athleten, die sich selber finanzieren, finde ich extrem unfair, dass die dann nochmal eine Startnummer nach hinten gerutscht werden. Ich selber finde es eigentlich ziemlich beschissen, muss ich sagen. Also mich betrifft's Gott sei Dank nicht, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich noch mehr aufregen, aber die Entscheidung wurde halt ja gemacht und die wurde auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, so gemacht, dass die Athleten auch keinen Einfluss darauf hatten. Und,
aber dich könnte es ja schon auch noch betreffen. Also einfach im Sinne, da du, oder? Also da ist dann einer mehr, der sonst nicht da wäre.
In dem Sinne, dass er durch seine gute Ausgangsposition mich im ersten Durchgang überholen könnte, zum Beispiel in dem Szenario. Aber er startet nicht vor mir.
Ja, genau. Ja.
Also in dem Sinne betrifft es mich nicht. Aber ja, wie gesagt, das war eine ziemliche Frechheit von der FIS, wie das abgelaufen ist, weil die meinten dann eben, dass mir Athleten oder die Athletensprecher zugesagt hätten. Und es gab mal Gespräche darüber, aber es wurde nie von Athletenseite aus bestätigt und gut geheißen. Ja, das ist das Hauptproblem.
Aber für den Sport ist ja eigentlich schon ein absoluter Gewinn.
Also brauchen wir nicht drüber reden, das ist genial. Also
in deinem Fall oder in einem Fall, wo man dann wirklich dann selber das finanziert, ist es hart, aber er hat halt 8-mal einen Gesamtweltcup gewonnen und man will ihn halt einfach fahren sehen und nicht mit Startnummer 70. Und also ich finde, das hat er sich auch verdient. Wahrscheinlich ist die Regel ja auch nur wegen ihm entstanden. Aber
ja, nicht nur wahrscheinlich. Wenn du überlegst, welche Athleten überhaupt in Frage kommen könnten und wie die aktuell, sagen wir mal, vom körperlichen Leistungszustand sind, ist da niemand mehr in der Lage, überhaupt annähernd so mitzuspielen. Und es ist halt einfach nur der Marcel, der das so gemacht hat und geschafft hat und so fit blieben ist und auch die Möglichkeit hatte, so fit zu bleiben mit den Trainingsmöglichkeiten etc. und den Geldern und so weiter und so weiter. Also und klar, wie du sagst, da stimme ich dir auch total zu. Es ist eine geile Sache und es waren hier extrem viele Leute auch da und die Stimmung war krass. Und heute habe ich noch mit dem Dopfer Fritz erzählt, der live vor Ort war und auch gesagt hat, wie genial alles war von der Stimmung und Ambiente und so weiter und vom Vibe her. Aber aus Einzelathletensicht, wie es dazu zur Schande kam und eben Betroffene, ist halt schwierig. Durch das, dass ich jetzt nicht betroffen bin, kann ich auch locker drüber reden. Find's natürlich geil, weil ich bin Marcel Hilscher-Fan. Fertig aus. Es ist eine absolute Legende. Immer ein netter Typ gewesen und nach wie vor unverändert, ein Vorbild. Nett und ein genialer Skifahrer.
Aber ist das vielleicht auch der Grund, weil ich wollte dich jetzt gerade fragen, wenn du sagst, also das Vorgehen von der FIS war schwierig und sie haben behauptet, man hätte mit euch gesprochen und das ist wohl nicht passiert, nach dem, was du jetzt erzählst, weil ich mich gefragt habe, wo war der Aufschrei? Also man hat so am Rand jetzt der Einkleidung hier und da so einzelne Tönchen mitbekommen im Sinne von so, ja, schwierig, aber es gab jetzt keinen größeren Aufschrei. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass vielleicht doch einfach viele ja irgendwo auch selber Fans sind oder auf jeden Fall der Respekt sehr groß ist ihm gegenüber?
Ja, klar. Und wie gesagt, es ist ja unterm Strich die positiven Aspekte, die überwiegen ja total. Also wie gesagt, das mit dem medialen Aussehen und so, das ist total wichtig für den Wintersport, das ist wichtig für den Skisport. Und das ist dann auch das, ja, warum man es dann unterm Strich einfach akzeptiert. Und ist ja auch total okay. Aber klar gibt's ein paar Sachen, die zu diskutieren gehören, aber wie ich das schon so oft gesagt habe, auch hier im Podcast, es ist als Athlet scheißegal, weil die FIS macht, was sie machen will und die Athleten können nichts sagen. Das ist alles alles eine Farce, da die ganze das Athletenkomitee und so weiter, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da bin ich auch nicht involviert, Gott sei Dank, da sind die Athletensprecher involviert und noch einige Einzelne, die da mehr Interesse zeigen und dafür kämpfen und für uns Athleten einstehen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es war ein geiles Wochenende und jetzt läuft das Ding eh, fertig aus.
Aber ich finde es trotzdem schön, deine Sicht da mal noch zuzuhören, weil du bist halt jemand, der viele Jahre hart für eine günstige Startnummer arbeiten musste.
Ja, klar. Also wie gesagt, durch das, dass ich nicht direkt betroffen bin und Gott sei Dank jetzt seit 2,5 Saisonen in den Top 30 drin bin und auch hoffentlich auch noch weiter verbessere, dass mir das relativ egal sein kann.
Aber wenn wir gerade noch bei dem geilen Wochenende an sich sind, weil ich hatte schon einfach den Eindruck, und nicht nur jetzt wegen Hirscher, das ist mehr Show. Da ist irgendwie mehr, das hat auf einmal mehr, ja, mehr, das soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber mehr so ein Vibe von anderen Sportveranstaltungen, die einfach aufwendiger inszeniert werden, weiß ich nicht. Alles, was US-Sport ist oder Autorennen oder sonstige Sportarten. Kam euch das auch so vor, dass das einfach mehr Inszenierung, mehr Show war? Natürlich mit Broughton auch noch, der McGrath ist auch so ein Showman irgendwie, da war einfach mehr Spiel mit Publikum und so, hatte ich das Gefühl. Das war schon irgendwie ein bisschen anderes Skifahren gucken, hat ich den Eindruck. Kann aber auch sein, dass es einfach am Lange jetzt wieder keine Rennen gucken liegt.
Ja, es war, also mir ist genauso gegangen. Ich habe mich so drauf gefreut. Normalerweise ist Sölden, kommt dann immer so aus dem Nichts irgendwann im Oktober, weil ich noch gar keinen Wintersport reinpasst, aber dieses Jahr wollte man es einfach wissen, wie gut fährt der Hirscher wirklich und der Broughton, wie kommt der überhaupt an, so jetzt mit seinem Moncler-Rennanzug und sein ganzer Auftritt, sehr Inszenierung pur. Und das hat man ja normal überhaupt nicht in der Sportart, in unseren Sportarten, wo man in seiner Verbandskluft kommt. Also es soll jetzt nicht despektierlich sein, sondern das ist ja auch schön, aber halt, wo man einfach in seiner Einkleidung kommt und dann eben fährt, vielleicht noch seinen Kopfsponsor präsentiert, aber jetzt nicht so, wie jetzt das der Broughton gemacht hat oder wie es der Hirscher jetzt gemacht hat, die beide halt jetzt für eine Exotennation fahren und dann halt komplette Freiheit haben, was Sponsoren, was Auftritt angeht. So individuell kann man halt eigentlich nicht sein in Skisportarten.
Ja, sehe ich auch so. Und vor allem, dass die Fernsehsender, glaube ich, einzeln für sich dann auch nochmal jetzt wirklich kapiert haben, dass sie das auch für sich nutzen können und für die Show nutzen können und dann auch hoffentlich dem, oder so wie man es gesehen hat, auch ein gutes Team dahinter hockt, die sich halt Gedanken machen, wie man das geiler machen kann, wie man das attraktiver machen kann, und das ist ja was wir Einzelathleten auch schon über Social Media die ganze Zeit versuchen zu machen, dass der Rennsport, der aber nicht so cool ist, kann man ja mal wirklich was sagen, den attraktiver zu machen. Und das ist jetzt das Wochenende extrem gelungen, finde ich.
Auch wenn dann trotzdem 3/4 Norweger gewonnen haben.
Passt ja dann auch noch, ist ja auch noch geil. Das Geschichte geschrieben auch noch. Also einfach geil. Einfach geiles Skiwochenende.
Ja, es hat dann so gut einfach noch dazu passt, dass die drei ehemaligen Teamkollegen von Broughton vor ihm waren.
Du meinst für die Verbandsleute, die das alles gar nicht so cool finden mit diesen Privatteams und so, die haben quasi auch noch ihre Befriedigung gekriegt.
Ja, die haben sich. Ja, ganz bestimmt.
Letzte Frage zu dem Thema, Sebi. Wenn jetzt der DSV nicht wäre, würdest du dann im Gucci-Rennanzug fahren?
Ich bin jetzt, glaube ich, nicht jemand, den man mit Gucci in Verbindung bringt. Dafür bin ich, glaube ich, zu schlampig und ich weiß nicht, das würde jetzt nicht zu mir jetzt passen, glaube ich, einfach. Könnte ich mir auch nicht leisten.
Die würden ja dann auf dich zukommen.
Ja, dann würde ich es mir überlegen, ja. Gucci, können wir mal drüber reden.
Meldet euch.
Die hören sicher zu, ganz sicher.
Safe.
Aber Sebi, lass uns doch mal auf deine Vorbereitung schauen. Wie lief dein Sommer?
Ja, eigentlich Sommertraining ziemlich gut, alles wunderbar, keinen Schmerzen, tipptopp, mehr oder weniger überall verbessern können. Auch ein paar Defizite aufgearbeitet. Dann in Argentinien, muss ich sagen, war es relativ warm und die Schneeverhältnisse gar nicht so winterlich. Erst als wir abgereist sind, wenn wir ein bisschen früher waren als letztes Jahr, erst als wir abgereist sind, ist es richtig winterlich geworden. Und dann hatte ich ein Zeitfenster, das einfach so knapp 30 Tage war, wo ich gar nicht Ski gefahren bin, weil es immer wieder geschnien hat und mal wieder geregnet hat. Und dann auf der Anreise schon wieder umgedreht bin, wieder nach Hause gefahren bin, weil es doch nicht zum Skifahren ging und man auch ja dementsprechend ein bisschen gespart hat, dann nicht zum Powdern in der Gletschergebiet zu fahren und dann einfach daheim blieben ist, was völlig in Ordnung war, bin ich 30 Tage nicht Ski gefahren, dann ging es in der Skihalle weiter und seit der Skihalle, muss ich sagen, ist ein richtig cooler Rhythmus und richtig geile und geniale Trainingstage, wie jetzt zuletzt im Pitztaler Gletscher. Und da ist richtig was weitergegangen, erstens mal vom Material und auch skitechnisch. Und ja, jetzt nächste Woche geht's hoffentlich auf Skandinavien, wenn es kalt genug ist. Und dann geht's in die richtig heiße Phase und ich hab mega Bock, freue mich drauf. Gerade jetzt, nachdem Sölden so genial war, hoffe ich, dass Levi mindestens genauso genial wird.
Levi ist doch auch dein Pflaster eigentlich, oder?
Ja, Levi habe ich Bock. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist geiler Ort, geiler Flair. Das ist so richtig winterlich normal, richtig schön kalt auch. Und ja, der Hang kommt mir größtenteils auch entgegen, sehr flach. Steilhang darf man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist mit einer der steilsten und vor allem längsten Steilhänge im Skiweltcup. Das sieht man im TV-Bild nie. Das wird auch nie groß diskutiert. Das heißt immer, Levi ist so flach, Levi ist so flach. Levi ist flach oben und unten, aber in der Mitte geht Levi richtig bergab und ist richtig geil.
Nochmal kurz zum Sommer, wenn du jetzt gerade erzählst, so viele Skitage haben dann doch auch nicht stattgefunden. Fehlen in Anführungszeichen dir irgendwie jetzt auffällig viele Schneetage im Vergleich zu anderen Saisons oder hält sich das im Rahmen?
Das hält sich im Rahmen. Also es sind sicherlich weniger, aber durch das, dass den anderen Nationen genau gleich geht, die sind ja auch auf Standby. Die können ja auch nicht Skifahren, wenn oben auf dem Gletscher 30, 40, 50 Zentimeter kommen. Kann keiner von uns trainieren, also da ist kein vernünftiges Stangentraining möglich, deswegen denen geht's gleich und ja, wir müssen uns mit unserer Anzahl von Skitagen auf gar keinen Fall verstecken.
Du hast gerade Defizite angesprochen, an denen du gearbeitet hast diesen Sommer. Was waren das für welche? Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
Bisschen so Flexibilität, Hüftbeweglichkeit, da bin ich eingeschränkt körperlich aufgrund Hüft-Impingement heißt es, also generell, muss aber trotzdem schauen, dass das alles geschmeidig bleibt und die Beweglichkeit da ist. Da habe ich viel dran gearbeitet und an meiner Ausdauer, was schon seit Beginn an einfach schwierig ist, da ich definitiv mehr der Typ Schnellkraft bin, habe ich da viel Zeit investiert über die letzten ja, fünf, sechs Jahre jetzt schon und es wird auch immer besser und komme immer mehr mit der großen und mehr Belastung von Skitagen, auch Gletschertagen, besser zurecht und kann mich besser regenerieren und kann dann auch mehr Skifahren und mehr Umfänge machen. Das ist eigentlich das Hauptthema. Und das, ja, das läuft eigentlich jetzt seit ein paar Jahren ganz gut und lief auch den Sommer ganz gut.
Das liegt an den Tennis-Matches mit mir.
Ganz genau. Und Padel, weil
stimmt, ja. Noch
heißt das dann auch mehr Radkilometer diesen Sommer?
Ja, gar nicht mal so viel. Ich bin eher mehr gelaufen, auch weil es vom Knie her wieder richtig gut ging und das meinem Knie auch sehr gut tut. Und ja, mit meiner Freundin zusammen, läuferisch ist die auch stark. Macht es dann auch Spaß.
Das Laufen dir Spaß macht. Das
ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Kann ich nur nicht glauben.
Ja, ich gehe ja nicht so lange wie du, von dem her. Alles bis 10 Kilometer macht Spaß und alles drüber, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht.
Mal ganz kurz an dieser Stelle angemerkt, das ist heute die erste Folge von Staffel 5 in der allerersten Folge, also der ersten Staffel von ersten Folge von Staffel 1, haben wir, glaube ich, mal am Rande so lose ausgemacht, dass wir mal noch ein Rennen zwischen euch beiden veranstalten.
100-Meter-Sprint.
Der ist noch offen.
Der ist offen. Ja, stimmt.
Also ich bin auf jeden Fall langsamer, glaube ich. Aber für dich reicht.
Ja, die Uhr läuft gegen mich, kann man sagen, gell?
Ja, aber ich glaube, ich tue mehr dafür, dass mein Sprint langsamer wird wieder, wie du.
Ja, seid gespannt. Irgendwann, wir können es ja mal spoilern, für irgendwann.
Ja, wir machen das mindestens so groß wie Carsten Warholm und Mondo Duplantis.
Genau.
Also das wäre so die Benchmark, die es zu toppen könnte.
ich jetzt nur noch mal interessiert, weil ich das, mir das einfach nicht sagt. Was ist ein Hüftimpingement?
Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, in dem der Oberschenkel drin steckt. Und das ist von mir von Geburt an, kann man sagen, tiefer als bei anderen Menschen. Und durch das, dass dann der Oberschenkel tiefer im Hüftgelenk selber drin sitzt, ist der eingeschränkt davon der Bewegung. Und dann schlägt, also so ganz laienhaft gesagt, trifft der Oberschenkelknochen bei Bewegung gegen die Hüftpfanne. Und da, wo Knochen auf Knochen reibt, da entsteht ein sogenanntes Impingement. Und es ist schmerzhaft in manchen Bewegungspositionen, kannst du sagen. Und dann eben halt auch teilweise beim Skifahren. Aber da kann man ein bisschen was dagegen machen, indem man halt um den Schmerz drumherum trainiert und die Beweglichkeit an sich einfach, ja, oder das Hüftgelenk einfach geschmeidig hält, kann man da sagen. Genau.
Was hast du denn vorgenommen für die neue Saison?
Volle Attacke. Ich möchte in die Top 15 rein. Ich möchte bei der WM eine geile Ausgangslage haben. Und ja, das ist der volle Fokus, das so den Drive von letzter Saison mitzunehmen und wirklich durchziehen zu können und von vorne weg wieder die Top 15 zu attackieren vom ersten Rennen an.
Wenn wir nochmal kurz auf die Mannschaft schauen und jetzt auch disziplinenübergreifend. Du hast ja ganz am Anfang schon mal gesagt, das kann man, glaube ich, schon auch nochmal rausstellen. Das war jetzt in Sölden ein überdurchschnittlich gutes DSV-Ergebnis für Sölden. Bei beiden Geschlechtern 2 bzw. 3 in die Punkte gebracht. Wüsste jetzt gar nicht, wann das letzte Mal war. Sebi weiß vielleicht besser. Die Vorzeichen vorher, gerade bei den Männern und jetzt auch abseits vom Riesenslalom, waren ja aber gar nicht so gut. Der Alex Schmid war viel, viel krank und man wusste nicht so genau, wo der steht. Jetzt gab es noch zuletzt diese Meldung über Andreas Sander, der ein Zellproblem hat. Das klingt wirklich, wirklich übel und der hat komplettes Sportverbot quasi. Simon Jocher erholt sich noch. Also irgendwie, wie gibt es noch irgendwen, dem es gut geht? So komplett?
Mir. also wie gesagt, das sind natürlich Sachen, die sind spezieller und das ist natürlich ein Riesenscheiß, ja auch beim Alex, das war jetzt nicht nur den Sommer, der hat die Jahre davor auch schon Probleme gehabt und das ist einfach ein Immunsystemproblem und es scheint so, dass da Andreas, ich weiß nicht genau, was er da hat, ich habe mit ihm da ein paar Mal schon drüber geredet, weil er es immer wieder mal versucht hat, im Kraftraum zu trainieren und da sehe ich ihn natürlich dann auch im Allgäu, die einfach nicht gefunden haben oder nach wie vor nicht so richtig wissen, was es denn ist. Und das ist jetzt auch wieder nur eine Vermutung und das ist halt einfach scheiße, ja. Da als Leistungssportler nach dem zu Fuß spazieren gehen mit Family platt zu sein, ist natürlich für jeden Menschen ein riesen Scheißdreck, aber für einen Leistungssportler natürlich speziell, der weiß, da geht einfach gar nichts. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das beim Andi ist. Beim Alex ist auf jeden Fall im Griff und er hat trotzdem den extrem wenigen Training und auch deutlich wenigeren Skitagen voll abgeliefert. Und das ist auch wieder Wahnsinn, ja. Also das zeigt einfach Alex seine Klasse. Der Simon, dem ist ein Rücken reingeschossen, das ist auch eine üble Scheiße. Die wissen jetzt, was sie da machen wollen und die haben einen Plan zurechtgelegt und ich hoffe auch, dass das dann bald mal wird. Und beim Andi genau das Gleiche, ja. Die haben jetzt was gefunden wieder, wo sie dran arbeiten können, wo sie was aufbauen können. Und da muss man schauen, im Endeffekt von Tag zu Tag, Woche zu Woche, was das wird und wie das wird. Ein bisschen Zeit ist ja noch zu den Speedrennen. Aber ich glaube, dass da der Faktor Zeit ganz entscheidend ist. Und da muss er, das hat er jetzt auch akzeptiert, das hat er ja auch gesagt. Und dann hoffe ich, und ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass das wird. Und dass es dann ja auch schnell geht, dass er wieder zurückkommen kann. Dem Rest aber geht's Gott sei Dank sehr gut. Auf Damen- und Herrenseite muss man auch sagen, keinerlei Beschwerden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Hier und da so kleine Wehwehchen mal von einem Trainingssturz oder sonst irgendwas, aber soweit, das Team ist ja noch größer, Gott sei Dank, und es kommt auch ein bisschen was nach. Auch wenn die nachkommen, im Anführungsstrichen nicht mehr jung sind, aber es ist noch was da und es ist auch cool, dass die dann auch Punkte machen, genauso wie die Fabiana und eben der Jonas.
Was sagst du noch? Jetzt kommen wir doch mal, jetzt machen wir die Runde zurück. wenn wir schon bei den Damen sind, zurück zu Sölden. Lena Dürr, ein 10. Platz im ersten Riesenslalomrennen der Saison. Auch außergewöhnlich.
Ja, Wahnsinn. Das zeigt auch, kann man nur sagen, zeigt die Veranlagung und Klasse, die Lena hat. Ich weiß aus früheren Jahren noch, wo wir beide sozusagen nur FIS-Rennen auf die FIS-Punkte gegeiert haben beim Riesenslalom, dass die Lena auch schon extrem gute FIS-Punkte hatte und auch schon mal gute Ergebnisse erzielt hat und auch schon Weltcup-Punkte gemacht hat. Dass es so gut wird, da muss ich echt sagen, ich bin eine abgebrühte Rennfahrerin. Ich habe die an dem Tag, wo ich oben trainiert habe, ist die Lena an mir vorbeigeschossen und hatte nur den Slalomhelm an mit den weichen Ohren und ist auf dem Weltcup-Hang trainiert. Und ich sage zu ihr noch, also es ist ja eigentlich so die Beerdigung des Riesenslaloms, wenn man mit einem Slalomhelm zum Riesenslalom fahren geht, dann nimmt man es nicht so ernst in Anführungsstrichen. Und ja, dann schnallt sie sich den Riesenhelm auf und liefert so ab, ist einfach geil, ja. Muss man sagen, gut ab und hoffentlich geht es also weiter und sie kann die zwei Disziplinen halten, ohne dass eine davon leidet. Das wär für Ski-Deutschland extrem, extrem wichtig und sehr, sehr cool. Und motiviert natürlich auch, selber Gas zu geben und ja, so den Vibe mitzunehmen, dass einfach gut läuft und dann können wir das hoffentlich im Slalom auch alle zeigen.
Aber Sebi, ist der Riesenslalom für dich im Rennen gar keine Option mehr oder liegt das vielleicht auch einfach an den Punkten?
Ja, also Weltcup sowieso nicht mit der aktuellen Situation. Ich muss immer gucken, wie mein Knie alles mitmacht und der Slalom darf halt bei mir auch auf gar keinen Fall drunter leiden, weil da möchte ich vorankommen und das ist das, was ich schon seit jetzt vielen Jahren verfolge. Ich werde das ein oder andere FIS-Rennen mitnehmen und wenn sich irgendwas ergibt und wenn der Knoten wirklich platzt, dann sagt niemals nie. Im Endeffekt ist bei der Lena und beim Linus genau das Gleiche. Aber es ist absolut keine Priorität. Es läuft nur für Trainingszwecke mit und der Slalom, auf dem liegt der Fokus.
Ich habe jetzt noch ein Thema auf meinem Zettel stehen. Ist vielleicht auch ein ganz guter Rahmen zum Anfang zur Comeback-Thematik. Es gibt ja noch jemanden, der eventuell von der Wildcard-Regelung profitieren kann. Und da sind ja die letzten Wochen schon ein paar wilde Gerüchte aufgekommen. Nämlich Lindsay Vonn. Sebi, hast du sie mal? Wurde ja in Sölden gesichtet beim Training. Hast du sie auch gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen, nee. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Und falls das wirklich passiert, dann weiß ich, sicherlich auch interessant, aber ich weiß nicht, ob das hauptsächlich zu PR-Zwecken dient. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nicht fahren sehen, sie hat ja noch nichts gepostet. Müsste man die Mädels fragen, vielleicht wissen die da mehr. Vielleicht auch jemand wie, keine Ahnung, Finzi, was sagt das Red Bull-Lager? Vielleicht muss man die Emma fragen, die da mehr mitkriegt von der Damenseite her. Aber also kein Plan. Es bleibt spannend, aber ist ja auch schön. Wieder was zum drüber reden.
Ja, Finzi, hast du nichts mitbekommen?
Nee, eigentlich wirklich gar nicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht in der Hinsicht informiert. Kann mal meine Connections anfragen, aber weiß nicht.
Ich werde auch nochmal in der Skibubble nachhacken. Aber vielleicht weiß ja der nächste Podcast-Gast was dazu. Der hat ein bisschen mehr Einfluss, habe ich schon gehört.
Wir wissen ja noch nicht, wer der Gast ist, der nächste. Aber wir werden auf jeden Fall in einer späteren Folge das vorher ankündigen, wenn die Wunsch startet.
Sehr gut.
Lass uns auch alles nochmal nächstes Mal einschalten.
Nur dazu noch, ich habe nur gelesen, Rainer Salzgeber, der Rennchef von Head, ihrer Skifirma, hat letzte Woche gegenüber dem ORF bestätigt, dass Head ihr einen Servicemann zur Seite gestellt hat, der ihr eben hilft, das tägliche Programm zu machen und zu schauen, wo es hingeht. Aber wie ihre Entscheidung aussieht, das wird sie wohl wahrscheinlich in den nächsten Wochen mitteilen. Es gibt aber auch schon wieder das Gerücht, dass sie vielleicht in Beaver Creek als Vorläuferin am Start ist. Bleibt also spannend.
Ah ja, das habe ich auch gehört, stimmt.
Aber es ist ja gut, dann wird das erste Speedrennen der Damen auch wieder so ein Spektakel, hoffentlich.
Aber was sagst du, Finzi, glaubst du, Sebi, glaubst du, das ist machbar, Also körperlich allein schon, also das, wer bin ich, das von außen zu beurteilen, das sah nur immer so aus, als ist die nach wie vor sehr aktiv und gut in Shape, aber die ist jetzt auch 40 und gerade Speed-Disziplinen. Und ja, also ja auch eine Vorgeschichte mit Verletzungen und was ist künstliches Knie? Ja. Nee, Hüfte?
Knie,
ja. Also es kommt drauf an, wie sportlich du den Lauf fahren möchtest als Vorläufer. Das ist, wie gesagt, ich habe sie nicht fahren sehen. Gewisse Ernsthaftigkeit, so muss dran gehen, deswegen wird sie es wahrscheinlich so machen, wie sie es macht, auch mit dem Service-Thema. Aber wie krass du attackierst und welche, in Anführungsstrichen, Sommerlinie du fährst, ist das für so eine routinierte und gute Skifahrerin, glaube ich, unterm Strich dann kein Problem, da Vorläuferin zu machen. Die Frage wird halt dann trotzdem sein, oder wie schnell ist sie und hat man die Zeiten von den Vorläufern und. Ja, also ganz schwierig zum sagen. Es ist natürlich körperlich, habe ich die Linse nicht so verfolgt. Ich weiß nicht, wie fit die geblieben ist und ob die explizit fürs Skifahren getrainiert hat, aber wenn ja und wenn sie das im Kopf hat, dann wird das schon passen. Also ich glaube jetzt nicht, dass da was Unüberlegtes bei rauskommt.
Das ist ja vor knapp 2 Jahren mal da in dieser Show-Aktion die Streif runter, oder?
Genau.
War das vor 2 Jahren?
Ja. Letzten Winter war das, oder?
Aber da weiß man natürlich auch nicht, das war glaube ich ein geschnittenes Video, oder da weiß man auch nicht, wie viel sie am Stück durchgezogen hat.
Ich glaube, letztes Jahr war das, ja. Vor 2 Jahren war das, wo der Hirscher gefahren ist.
Aber was ich mich schon auch frage, also Hirscher hat ja, glaube ich, auch 2019 aufgehört und Von, sobald ich weiß, auch. In den letzten Jahren hat sich ja im Material schon auch enorm viel getan. Also es wird ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach sein, da wieder die richtige Abstimmung zu finden, oder?
Ja, für einen Rennlauf ist das sicher also brutal schwierig. Für, wie gesagt, einen Vorläufer-Run jetzt nicht so unbedingt. Das, keine Ahnung. Ich meine, wenn man so Kamerafahrten von einem Riesensalon anschaut, wenn es jetzt, wer hat das gemacht in Sölden, gleich bei der Puchner und der Marc Diekruber sind hinterher gefahren. Ich weiß nicht, ob die einen normalen Herren-Riesensalon-Ski anhatten. Ich glaube nicht. Und das, wenn du halt gut Skifahren kannst, dann funktioniert das natürlich trotzdem. Und in der Abfahrt ist das, glaube ich, auch möglich bei den Vorläufern. Es geht ja nur darum, wenn sie wirklich das Rennen attackieren will, wie das dann ist. Aber das, ja, steht noch offen. Das wird in den nächsten Wochen oder zum Rennen selber hin dann wahrscheinlich auch hochkochen.
Wenn du dir einen Wildcard-Kandidaten, Kandidatin, unabhängig davon, wie realistisch das jetzt ist, weil wir wissen, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Aber wenn du dir einen oder eine aussuchen könntest, wen hättest du gern nochmal?
Ich würde gern nochmal mit Julia Lisereau fahren. Ja, wahnsinns Vorbild. Und der hat ja immer so am Ende vom Jahr noch so ein Gaudi-Rennen, wo er auch immer noch attackiert. Ich glaube, der hat es eh extrem lang durchzogen, bis 40 auch, 41, 42, ich weiß gar nicht mehr. Der wird es nicht machen, aber ich hätte einfach nochmal Bock mit dem zu fahren. Das ist so ein bisschen Nostalgie-Ding. Wäre geil, ich war und bin übler Fan.
Sehr schön. Finden Sie, was geht in Garmisch?
Skispringen, hauptsächlich der großen Olympiaschanze. 5 Tage hintereinander. Hartes Programm.
Ja. Wie fühlt es sich an?
Und morgen geht's wieder nach Hause. Wie sich's anfühlt? Gut. Wir haben eine schöne Eisspur und Top-Wetter, Top-Bedingungen. Läuft da ganz ordentlich. Also macht schon Spaß, aber 5 Tage hintereinander springen ist immer anstrengend. Und ja, nur auf der gleichen Schanze wird dann irgendwann ist dann die Luft schon ein bisschen raus, aber grundsätzlich mag ich die Schanze voll gern. Es ist einfach richtig cool hier, kann man schon so sagen.
Und das Material, du bist ja jetzt, und jetzt machen wir jetzt auch noch die letzte Klammer zu, du bist ja jetzt auch bei Marcel.
Ich bin ein Angestellter von Marcel, haben sie im ORF immer gesagt, wenn sie vom Christoffersen gesprochen haben.
Genial.
Ein Angestellter von Marcel.
Genial.
Ja, und nee, das läuft gut. Das sind echt da Top-Material, Top-Unterstützung und ja, bin da jetzt ein Kollege von ihm. Oder er ist mein Chef. aber hatte noch keinen Kontakt. Er hat sich meine Sprungski noch nicht angeschaut.
Ah, bis du irgendwann mal zum Mitarbeitergespräch einzitiert wirst.
Ich hoffe doch. Dann nehme ich euch mit.
Sehr gut. Hey Sebi, ich glaube, es ist irgendwann vielleicht doch auch an der Zeit, dich da mal wieder aus dem Ankleidezimmer zu entlassen.
Danke. Ich habe nämlich Hunger.
Nicht, dass dich noch die Motten holen.
Nein, hier sind keine Motten. Alles gut. Hab's überlebt.
Rutsch gut rein in die neue Saison.
Danke.
Wir hören uns sicher wieder.
Auf jeden Fall. Glaube ich auch.
Du weißt ja, du kommst uns nie so ganz aus.
Ist in Ordnung.
Und dann, du hast schon das Teasing für uns übernommen. Wir haben auch ab jetzt, auch nächste Woche und dann auch übernächste Woche und die Woche drauf wieder handverlesene Gäste. Tolle Themen und auch sonst viel zu besprechen. Coco, erinnerst du dich noch, was man am Ende mal alles sagen muss?
Ja, das habe ich auch noch geübt vorhin.
Sehr gut.
Falls ihr uns noch irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram an she.happens oder eine Mail an team@shehappens.de. Sebi, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und ganz viel Glück für Levi. Geht ja bald echt schon los.
Ja, danke schön.
Danke. Und wir sehen uns vielleicht noch für ein Padel-Match vorher.
Ich hoffe's. Ich muss den neuen Schläger noch ausprobieren. Danke, danke.
Das hätten wir gerne dokumentiert.
Seht's in der Story. Einfach folgt zum Finzi, folgt She Happens, folgt mir. Super. Und seht's.
Super. Alles.
So wird's gemacht.
Sehr gut. Hey, kommt gut durch die Woche. Bis dann.
Jawohl.
Ciao.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.